Herzlich willkommen zu Sommelier, die interessantesten Weinkellner unserer Zeit.
Wir wollen uns lieber eine Flasche mehr aufmachen. Am Ende trinken wir dasselbe, sind genauso betrunken, aber haben eine Flasche mehr probieren können.
Unser heutiger Gast ist aus dem Barrique in Bremen, Janis Bartsch.
Ich weiß nicht, ob es nur ein norddeutsches Phänomen ist, aber bei uns ist es nachher so, dass Riesling-große Gewächse kaum noch bestellt werden, aber auch die, und das verstehe ich wegen des Preisgefüges, da haben die deutschen Winzer sich vielleicht auch mal ein bisschen verrannt und gesagt, wir während Covid die Preiserhöhung hätten wir vielleicht mal wieder ein bisschen rückgängig machen sollen. Und da geht es vor allem, finde ich, auch um die Top-Namen. Aber auch die Ortsweine, die alle mega fair bepreist sind, werden kaum noch bestellt. Und wir können die ja alle in einem vernünftigen Reifegrad anbieten. Also die Winzer sind ja inzwischen so, dass sie auch Lust haben, den Gastronomen wieder gereifte Rieslinge zu geben. Und deswegen schenke ich tatsächlich auch eigentlich immer gereifte Auslesen aus. Also das kann mal ein Prüm sein, das kann auch mal, jetzt nächsten Monat schenken wir den Schatzhofberg aus den, ich glaube, 98 Schatzhofberg Spätlese von Egon Müller aus. Einfach nur, weil ich mir ganz, ganz doll wünsche, dass die Deutschen auch wieder anfangen, Süßweine zu trinken. Man braucht Anhaltspunkte und die können visuell sein, über ein verrücktes Etikett geht tatsächlich leider auch und funktioniert leider auch ziemlich gut. Oder die können über eine Region sein, wie Lugana, Urlaubsgefühle oder über einen Winzer, den man schon mal gehört oder gesehen hat. Und man sieht, dass solche kleinen Faktoren unglaublich gut performen. Am Ende will ich, dass ein Gast sich wohlfühlt. Ich will ja nicht nur meine Weinvorliebe irgendwie überschlagen darauf, dass der Gast das dann auch mögen muss, sondern ich will am Ende Gäste haben, die sich bei mir zu Hause fühlen, die Spaß haben, die Weine kriegen, die sie gerne mögen. Und vielleicht helfe ich dann am Weinsystem weiter, dass sie den Schritt weitergehen, dass sie sagen, hey, heute eigentlich Lugana, da habe ich mich zu Hause gefühlt. Der schmeckte auch super. Vielleicht hat der Sommelier ja doch Ahnung davon, was er tut. Und vielleicht frage ich ihn mal, was ich als nächstes trinken kann. Und dann komme ich vom Lugana zu einem Garnacha Blanca von Enclos aus dem Penedès und dann darüber komme ich dann das nächste Mal zum muscheligen Kalk von Klaus-Peter Keller. Und nach der Zeit dort, hätte ich gesagt, fühle ich mich wie ein Sommelier, zumindest im Sinne von, ich kann in den meisten Themen mitreden. Das ganze Feld können wir eh alle nicht bespielen, aber in meinem Bereich habe ich genug Ahnung davon, um mich als Sommelier zu betiteln. Und ich glaube, ich könnte in jeder Situation mich wohlfühlen als Sommelier, auch wenn da Leute inzwischen vor mir sitzen, die teilweise wahnsinnig viel mehr Ahnung haben, ist das inzwischen einfach schön, dann zu sehen und irgendwie von denen zu lernen und nicht mehr überfordernd oder man fühlt sich fehl am Platz. Ich finde es wahnsinnig deprimierend, wenn ich jetzt international am Reisen bin und jeder Sommelier, der auf dem internationalen Markt irgendwie arbeitet, mir die Weine von Prüm und Co. runterreden kann, aber in Deutschland die keiner kennt. Also die Sommeliers natürlich schon, klar, die haben das alle mal gehört, aber wie viele haben das dann wirklich schon mal getrunken in einem vernünftigen Reifegrad? Also reden wir bei, vor allem bei Prüm und Egon Müller davon, dass die Weine auch mal 25 Jahre alt werden sollten, damit die Spaß machen. Und dann sind schon wieder ganz, ganz viele raus und dann wird es auch so viel zu selten verarbeitet. Auch in der Weinbegleitung, finde ich, wird das viel zu selten verarbeitet und da auch nicht nur im Dessert, ne? Also wie gut funktioniert eine Burrata mit einer gewissen Schärfe, mit einem gereiften Kabinett oder sogar einer gereiften Auslese, wenn die ein bisschen mit Säure gegenarbeitet. Das ist großartig und das kann man auch mal zwischendurch machen. Da muss man danach wieder seinen Mund einmal ein bisschen in Schwung bringen, vielleicht mit einem Champagner oder so, aber das geht gut. Der Dresscode wird dadurch vorgelebt und vorgegeben, wie ich das gerne hätte. Und wie ich gerne Wein trinke, zu Hause auch. Und das ist nicht mit Anzug, sondern locker, vielleicht ein bisschen schicker, weil man auch irgendwie Lust hat, den Moment zu zelebrieren. Aber so, dass jeder sich aufgehoben fühlt, ob der jetzt in Hoodie kommt oder in Anzug. Jeder hat Lust und darf bei uns Wein trinken. Für mich ist das ganz doll davon abhängig, wie viel Spaß du daran hast, zu vermitteln, was dir Wein bedeutet. Also es kann ein super guter Sommelier, super jung sein, der einfach wahnsinnig Bock auf ein kleines Thema im Wein hat und dir das auch gerne weitergibt. Und für mich ist dieser Gedanke, sein Wissen begeisterungsfähig weiterzugeben als Sommelier, das Kernthema nachher. Und dafür musst du nicht dich in der gesamten Weinwelt auskennen. Ne? Es kann sein, dass wir in eine kleine Weinbar in Barcelona reinstolpern und der sich super, super gut mit Naturwein aus den Savoyen auskennt. Und den würde ich genauso als Sommelier betiteln wie jemanden, der nachher sein Master-Sommelier irgendwo gemacht hat und die ganze breite Masse kennt. Ich glaube, du musst irgendwie Lust haben, dein Wissen weiterzugeben und das in cool und dynamisch und spaßig oder in professionell. Also was immer vertreten sein muss, sind für mich vor allem Winzer, die ich liebe. Also Winzer, die, wo ich weiß, da steckt eine wahnsinnige Leidenschaft dahinter. Da entsteht ein gutes Endprodukt und ich gehe da vor allem darüber, welche Winzer mag ich, mit welchen Winzern interagiere ich selber gerne. Weil die Weinwelt ist so groß, dass wir uns nachher wirklich die Weine aussuchen können. Es gibt Weiße, die ich aber in der breiten Masse völlig overpriced finde. Also wenn wir über die vernünftigen Sachen sprechen, da würde ich sagen, ist die Fläche zu klein und der Preis zu hoch. Viele geben sich diesen Titel relativ früh. Ich finde, man sollte da schon so ein paar Stationen durchgemacht haben und nicht im Sinne von Arbeitsstationen, aber im Sinne von Fortbildung und Ausbildung und Weingüter besuchen. Vielleicht unbedingt eigentlich auch mal auf dem Weingut arbeiten. Das ist super wichtig. Ich mache selber super gerne A- und B-Tests dann mit ähnlichen Weinen, ähnlichen Stilen und wo dann nur Nuancen sich unterscheiden und wo man dann die wichtigen Kennzahlen anguckt. Das ist für mich super, super spannend, weil ich lerne damit unseren Gast lesen. Und dann haben mein Geschäftspartner Andreas Hötzel und ich uns in diese Idee verliebt, mit By the Glass zu arbeiten, wo die Leute sehr schnell verstehen, dass das anders ist als in einem klassischen Restaurantalltag. Wir haben eine ganz, ganz wichtige Kennzahl bei uns. Das ist, wie häufig wird von einer und derselben Person erst ein Probierschluck von einem Wein getrunken und dann ein ganzes Glas. Das sagt dir, wird der Wein gemocht oder wird er nicht gemocht? Und das Feedback hast du sehr direkt und ungeschönt, weil die Menschen natürlich sich nicht verstecken müssen. Wenn du den Leuten einen Wein am Tisch aufmachst, kriegst du relativ selten das Feedback, den finde ich richtig scheiße. Wir haben auch gesagt, ganz lange uns gegen die Grauburgunder-Thematik gesträubt, bis wir dann jetzt seit anderthalb Jahren, glaube ich, durchgängig den Mussbrugger Grauburgunder von Ziereisen offen ausschenken. Und damit ja auch eine sehr bewusste Entscheidung treffen, zu sagen, hey, Mainstream-Grauburgunder könnt ihr gerne irgendwo trinken, aber nicht bei uns. Aber Grauburgunder kann trotzdem ein spannender Wein sein. Ich glaube, da ist auch so gut wie jeder überrascht, wenn er zu mir in den Laden rennt und dann sieht, hä, eine relativ junge Weinbar hat eine Bordeaux-Weinkartentiefe, die abstrus ist. Und es ist bezahlbar, ne? Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Also Bordeaux ist bis auf Ausnahmen bezahlbar. Und das ist anders als das Burgund. Und ich liebe Burgund, ne? Ich weiß nicht, wir haben es, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so viel besprochen, aber wenn ich privat mir eine Flasche Wein aufreiße, ist es in 90% der Fällen eine Burgunder-Rebsorte. Und daraufhin haben wir uns sehr lange, sehr viel mit Wein beschäftigt und auch jeden Abend uns durch die Burgunderkeller bei Ziereisens getrunken und durch die eigenen Keller. Lustigerweise machen wir so gut wie keinen Umsatz mit anderen Getränken. Also es gibt natürlich mal jemand, der ein kleines Bier für zwischendurch trinkt, irgendwie so ein Zwischenbierchen. Aber wir haben eigentlich keinen anderen Getränkeumsatz als Wein. Das Schöne ist ja auch, dass du Bordeaux immer gereift kaufen kannst. Also die Preisentwicklung, wenn wir jetzt mal die Top-Spitze ausklammern, war ja nicht so wahnsinnig. Also du kannst einen Wein, der für 20 Jahren 20 Euro gekostet hat, was im Sekundärmarkt wahrscheinlich immer noch für 30 Euro kaufen und dann hast du aber mal eben 2005er Bordeaux für 30 Euro. Und also nee, natürlich nicht auf einer Weinkarte, sondern vielleicht erstmal im EK und dann kostet er auf der Weinkarte 75, 80 Euro. Und dann hast du aber einen 20 Jahre alten Bordeaux für 80 Euro auf einer Weinkarte, der wahnsinnig viel Freude bereiten kann. Und das können manchmal die Zweitweine von großen Weingütern sein, die häufig sehr, sehr gut dastehen. Aber es können auch manchmal ziemliche No-Name-Brands in Anführungsstrichen sein, wobei ich da ein bisschen vorsichtig wäre. Na, es ist nicht alles gut. Also du kannst einen guten Jahrgang nehmen, dann schmeckt Bordeaux meistens, wenn wir jetzt über die Top-Jahrgänge reden, kannst du wahrscheinlich auch die kleineren Weingüter fast alle trinken. Aber nicht alles in Bordeaux ist auch immer gut, ne? Das muss man auch sagen.
Und das komplette Gespräch findet ihr ab morgen bei Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit, auf dieser Plattform oder überall, wo es Podcasts gibt.
Man kriegt ein sehr direktes Feedback vom Gast und das sieht natürlich nicht so aus, wie ich sagte jetzt, was ich doof fand, aber du kannst jeden Monat auswerten, welche Gläser wurden getrunken und in welcher Konstellation wurden sie getrunken.
Diese Ausgabe Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit, wird begleitend unterstützt vom irischen Whiskyhaus Lambay, dem Weingut Agiolas von Sardinien, dem Hause Rocca delle Macchie aus der Toskana und unserem Partner, der Schlumberger Gruppe. Vielen lieben Dank.
Also als Rebsorte, finde ich, hat Riesling in den letzten 4-5 Jahren wahnsinnig verloren. Und das finde ich super schade.